Können wir weitermachen? Okay. Das Mikrofon anmachen? Ist es an? Okay, alles klar. Also, machen wir weiter. Ja. Ja. Und habe ich gesagt für? Ja. Wir haben gehabt die Vorteile der Gerechtigkeit. Da habe ich erst zwei Vorteile genannt. Ja, die sind klar. Dann schaue ich noch eben. Wir haben dann als dritter Vorteil, die habe ich dann vier geteilt. Ja. In vier Dingen, worin wir uns rühmen können. Ja, das ist klar gewesen, ja, diese vier Punkte. Und eben gucken, dann habe ich in Römer 5, Vers 9 noch einen vierten Vorteil, nämlich wir sind jetzt gerecht geworden durch das vergossene Blut Jesu. Und diese Betonung, und es ist gut, dass die Frage noch kommt, diese Betonung ist enorm. Hier wird gesagt, dass einerseits die Herrlichkeit und auch der Zorn Gottes zukünftig sind. Das ist, hat auch beide Aspekte. Zorn, das heißt, unter dem Zorn Gottes zugrunde gerichtet zu werden. Aber jetzt heißt es in Römer 5, Vers 9, sind wir durch sein Blut gerecht geworden. Jetzt, heute. Also das ist eine enorme Aussage. Das heißt, das ist etwas, was nicht künftig geschieht. Das heißt, wir können uns in Zukunft vor dem dann geschehenen Gericht nicht rechtfertigen. Das können wir nur jetzt. Also, ja, ist das klar? Viele meinen noch, also wenn es dann so weit kommt, dann werde ich mich mal also ein bisschen vorbereiten. So, ja? Aber die Befreiung von dem noch ausstehenden Gericht Gottes kann nur jetzt, heute stattfinden. Und nicht so wie viele es machen, schieben wir das vor uns hin und schauen mal, wie es kommt und vielleicht auch, wenn ich alt bin und so weiter. Buchstäblich hat mein Vater das mal gesagt, auch was das Angebot des Evangeliums angeht. Er hatte gesagt, wenn er alt werden würde, ja, also dann war ich schon 80, jetzt ist er 92 und langsam also dementiert er. Also er kann auch ein klein bisschen verstehen, aber ich merke, dann ist er irgendwann zu alt noch zu verstehen. Ja. Er hat gemeint, er könnte das noch später so. Ne? Und vielen schieben das vor sich hin. Aber diese Aussage ist das heute, was auch der Hebräerbrief herausstellt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und auch diese Aussage, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind, will eine enorme Heilsgewissheit uns vermitteln. Das ist jetzt geschehen. Da steht nichts mehr aus. Wir müssen nur in Anspruch nehmen. Heute, jetzt. Also das ist ein Riesenvorteil, das vierte Vorteil. Wir sind jetzt gerecht geworden durch das vergossene Blut Jesu. Jetzt. Ja? Und Entschuldigung für den fünften, das habe ich jetzt nicht, aber ich habe dann Nummer 3, 4 geteilt und diese vier Vorteile, die wir nun aufgelistet haben. Also das sind die Vorteile, die der Mensch in Adam durch die Gerechtigkeit annehmen darf. Zweiter Teil, ab Römer 5, Vers 12, da geht es dann um die Anwendung der Gerechtigkeit. Wie wird der Mensch nun diese Gerechtigkeit anwenden können? Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, Nun, es ist sehr wichtig, dass hier Adam beschrieben wird. In 1. Mose 1, 27 heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das wird sehr häufig ausgelegt, übrigens meist ausgelegte Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 27. Da geht es um die Gottebenbildlichkeit. Da wird dann immer philosophiert, wie sehr wir eins sind mit Gott und wie viel Gottes Bild in uns wäre oder auch nicht und ob das verloren gegangen ist durch den Sündenfall oder nicht oder noch ein Teil da ist und so weiter. Aber nach dem Sündenfall heißt es in 1. Mose 5, Vers 3, Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Das heißt Ersatz. Ein Ersatz vor Abel. Und nun heißt es von diesem Seth, dass er Adam ähnlich ist und nicht mehr Gott ähnlich. Und nun kommen wir auf einen ganz anderen Nenner. Und Paulus möchte klar machen, dass wir alle nun nach dem Sündenfall Adam ähnlich gemacht sind und nicht mehr Gott ähnlich. Nun soll das durch den zweiten oder den letzten Menschen, Christus, verändern. Aber erstmal müssen wir diese Realität, wir sind von Natur Adam, sprich Eva ähnlich, sollen wir festhalten. Nun, das ist sehr wichtig. Und in dem Sinne jetzt davon auszugehen, es gäbe in dieser Welt auch heilige Personen, was in vielen Religionen ausgesagt wird, ist nicht vertretbar. Sogar Jesus hat gesagt, dass er als Mensch auftrat, dass einer zu ihm kam, guter Lehrer, dann sagte er, keiner ist gut, nur einer, Gott. Das hat er in seiner leibhaften Personhaftigkeit gesagt. Damit wollte nicht seine, man könnte sagen, Tatsache der zweite Person der Dreieinigkeit zu sein, abstreiten, aber er wollte nur deutlich machen, an dem, der da kam, um zu fragen und ihm herauszufordern, der ihm als Mensch sah, sagen, in kein Mensch ist etwas, was gut zu heißen ist. Kein. Nun, ich war ja tibetischer Buddhist, und da wird der Dalai Lama seine Heiligkeit genannt. Das wird auch von aller Welt so getan, weil er irgendwo auch schon Ausstrahlung hat, wenn er da auftritt. Vor vielen Jahren trat er auf die Bühne in Berlin, die Waldbühne. Und da wurde das dann auch deutlich, als dann er erschien in dieser typischen Haltung, da stand das ganze Kirchenvolk wie ein Mann auf und applaudierte. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Und himmelte ihn den Namen, seine Heiligkeit. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, ein paar Tibeter zu studieren, das heißt, sie zu befragen. Sie sind Christen geworden, 9 Leute, sind ganz wenige, sind ja auch ein paar mehr, aber die habe ich interviewt. Und dann haben wir auch noch einen anderen Mann kennengelernt in Amerika, der auch Tibeter, also Buddhist, war und jetzt Christ ist. Und der sagte zu uns, nachdem er zum Glauben gekommen ist, er lebte dann in Indien und auch der Dalai Lama lebt in Indien, dann hat er mit seinen tibetischen Freunden eine Audienz bei dem Dalai Lama. Der Dalai Lama will ja sein Volk stärken und er war Jugendleiter und dann konnten alle bei dem Dalai Lama und alle haben sich verneigt und Segen bekommen, wunderbar. Und er hat, als er dann auch als letztes dran war, dann diesen Segenschal, so wie es üblich ist in tibetischem Buddhismus, hochgehalten und hat dann ihm angesprochen und sagt, seine Hoheit, Und dann der Dalai Lama ganz verdutzt, weil er ist gewohnt, seine Heiligkeit genannt zu werden. Das war ja natürlich in seiner Sprache, in Tibetisch. Ja? Aber der Dalai Lama hat es wahrgenommen. Der sagt nicht wie alle anderen seine Heiligkeit. Und hat gesagt, wieso seine Hoheit? Ja, sagt er, du bist nicht heilig. Es ist nur eins heilig, Gott. Durch Jesus Christus habe ich das erkannt. Dann war der Dalai Lama so überrascht. Und dann hat er noch gesagt, ich nenne dich seine Hoheit, weil du weltlicher Herrscher über unser Volk bist. Du bist mein König, so gesagt. Deswegen bist du übergeordnet und nenne ich deine Hoheit. Aber heilig bist du nicht. Und der Dalai Lama war ganz überrascht und hat dem jungen Mann sogar zugestimmt. Der wusste in seinem Gewissen, das ist wahr. Interessant. Aber das haben die wenigsten, die so einen Mut aufbringen, den Dalai Lama so direkt herauszufordern. Aber das eben über, wir sind alle nach Adams Bild gemacht. Da ist niemand heilig oder gut zu nennen. Römer 5, 12, zweiter Teil. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also finden wir hier eine erste Anwendung, die Begründung von Tod durch Sünde aufgrund der Sünde Adams. Nun finden wir hier eine ganze Auflistung von Anwendungen, die Paulus als gebildeter Denker uns mitgeben möchte. Wer möchte sich heute im Denken bilden und genügend Grundgedanken für sich zurechtbringen, damit er Wort und Antwort geben kann, wenn er gefragt wird? Nun, Paulus geht er sehr sorgfältig vor. 2. Korinther 5, Vers 14, zweiter Teil. Wir sind überzeugt, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Komische Aussage. Einer ist für, oder können wir sagen, anstelle von allen gestorben. Und wenn das so ist, dann sind alle gestorben. Dann ist der Tod über alle Menschen gekommen. Geistlich gesehen natürlich. Was für eine Aussage. Römer 5, Vers 13. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Aha. Nun wird das Gesetz mit angesprochen und wird eine Rolle zugeteilt, das ist sehr wichtig. Aber zweite Anwendung hier, die Begründung von Sünde und ihr Verhältnis zu dem Gesetz. 2. Korinther 5, 14, zweiter Teil. Wir sind überzeugt, wenn eine gestorben ist, so sind alle gestorben. Vers 14, Römer 5. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose. Auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Denn zwischen Adam und Mose gab es das Gesetz von Gott gegeben, so noch nicht. Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Adam also ist hier ein Bild Jesu genannt. Dritte Anwendung, die Begründung vom Tod aller durch die Übertretung Adams. Nun lesen wir tatsächlich in 1. Mose 5 die ganze Folge der Generationen. Adams Alter war 930 Jahre und er starb. Seths Alter war 912 Jahre und er starb. Enosch Alter war 905 Jahre und er starb. Sie haben lang gelebt, aber überall wurde hinter gesagt, und er starb. Eine Ausnahme. Das war Henoch. Bei Henoch, Vers 23, 1. Mose 5, heißt das, das ganze alte Henoch war 365 Jahre. Gott hat ihn hinweggenommen. Eine Ausnahme, die Regel bestätigte. Denn bei allen Methuschalech wurden 969 Jahre, größte Anzahl der Jahre, gezählt von einem Menschen, der hier lebte, Methuschalech. Aber er starb. Und so ging es weiter bis Noah und so weiter. Nun sehen wir, dass hier eine ganz andere Vorstellung von den Menschen stattgefunden hat, wie die Menschen des New Age sich vorstellen. In New Age glaubt man, dass die Menschheit im Bewusstsein eine Entwicklung durchmacht vom Tier über Menschsein zum Gottsein. Hier wird gesagt, dass der Mensch Adam, ich nenne es nun mal mit einem anderes Wort, zu einem Unmensch, zu einem in Sünde gefallenen Mensch geworden ist und wieder zu einem Menschen werden sollte, wie Gott zu Anfang gedacht hat, durch Christus. Also nicht Tier, Mensch, Gott, sondern Mensch, Unmensch, Mensch. Das ist die Bewegung, die hier von der Bibel aufgezeigt wird. Römer 5, Vers 15, aber nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Wird allgemein gesagt, die Gabe und die Gnade zu den Menschen in Adam gesandt wurde. Also vierte Anwendung, die Erklärung der überschwänglichen Wirkung der Gnade. Die Erklärung der überschwänglichen Wirkung der Gnade. In 2. Mose 20, Vers 5, zweiter Teil, heißt es, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist schon diese Aussage, den Überschwang der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes. Hier werden nur drei oder vier Glieder genannt, die dann gestraft werden, weil sie Gott hassen. Aber auf eine Gott liebt, folgen Tausende von Generationen, die dadurch gesegnet werden. Unglaublich, welchen Überschwang von Gott hier im Alten Testament schon erwähnt. Römer 5, Vers 16. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen Herr zu Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Hier werden ganz eigenartige Vergleiche aufgestellt von Paulus. Er möchte die eine Seite hier aufdecken, die dann sehr klein dargestellt wird, aber doch sehr real und wirklich in Adam. Und dann, was durch den anderen, durch die Gnade an Überschwang aus Befreiung, aus Sünde zur Gerechtigkeit führend, als sehr, sehr groß darzustellen. Fünfte Anwendung also, das Verhältnis zwischen dem Urteil, das zu Verdammnis führt, und der Gabe, die zur Gerechtigkeit führt. Das Verhältnis zwischen dem Urteil, das zur Verdammnis führt, und der Gabe, die zur Gerechtigkeit führt. Römer 5, Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit fortwährend, in Klammern dazwischen, empfangen? Es ist wichtig zu sehen, dass hier es um ein andauerndes Empfangen geht. Und da ist die griechische Sprache genauer, sogar als die deutsche Sprache, die in Zeitfolgen oder Zeitformen Dingen andeutet, die wir richtig studieren müssen. Aber das Wort, diese Grammatikform, die hier steht, da handelt es sich, dass es um die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit, die fortwährend empfangen wird. Die also wie ein Strom in einem zugelassen wird. Um wie viel mehr werden die also herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus? Ich musste wirklich etwas nachdenken, um hier zu begreifen, was hier steht. Man würde sagen, ein Vergleich, den wir leichter verstehen könnten, wäre zum Beispiel, um wie viel, also wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, dann würden wir denken, dass stehen müsste, dass durch die Gnade und die Gabe des einen, der Gerechtigkeit des anderen, des einen, das Leben herrscht. Das steht nicht da. Es steht nicht, dass das Leben herrscht. Hier steht, dass die, die diese Gnade und Gabe der Gerechtigkeit fortwährend empfangen, im Leben herrschen werden. Das ist also eine ganz andere Aussage. Wir würden fast sagen, diesen Vergleich, das hinkt irgendwie. Aber Paulus möchte hier zwei Welten vorstellen. Die gefallene Welt, worin wir leben, und die zukünftige Welt, worin wir dann, wenn wir auch jetzt schon fortwährend diese Gerechtigkeit als Gabe, als Gnadengabe empfangen, herrschen werden. Man kann es vielleicht ein wenig verstehen, wenn wir diese Gleichnis Jesu, auch diese Pfunde in Lukas Kapitel 19, wo er die Pfunde verteilt an verschiedene Knechte und dann schaut, wie es dann ausgeht damit. Und da lesen wir, ich will nicht diesen ganzen Gleichnis aufdecken, aber nur Vers 15, Lukas 19, da heißt es, und es geschah, als er eben diesen König zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, ist eigentlich deutlich, ja, Jesus ist weggegangen, um ein Reich zu empfangen. Und dann kommt er zurück, um dieses Reich, meistens wird das tausendjährige Reich hier auf Erden, aufzurichten. Da sagte man, und da sagte er, man solle diese Knechte, das heißt diesen Herrscher, das heißt diesen König, kommt zurück, und nun soll man diese Knechte, die in der Zwischenzeit gedient haben, mit diesen Pfunden, also hätten wirtschaften sollen, soll man die rufen. Man soll diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Wir kennen ja diese Geschichte, dass auch einer, der gar nicht gehandelt hat, und wird dann bestraft. Aber erstmal der erste, Vers 16, kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Wow. Der hat richtig mit diesem einen Pfund, alle Knechte haben einen Pfund bekommen, ja? Hat richtig damit gewuchert. Hat das also verzehnfacht, unglaublich. Und dann sprach diesem König zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Du sollst also herrschen in 10 Städten in dem neuen Reich, wo der Herr herrschen wird. Da wirst du also in diesem Leben, das zukünftige Leben, was nicht so wie heute durch die Sünde geplagt sein will, durch die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, geprägt sein wird, da sollst du durch den Herrn Jesus herrschen. Also das ist also im Vergleich, den Paulus jetzt hier deutlich machen möchte. Also er möchte also auch die zukünftige Welt schon etwas vorschatten in diese Aussage in Römer 5, Vers 17. Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Anwendung 7, das Verhältnis zwischen Verdammnis und Rechtfertigung. Verdammnis und Rechtfertigung. Also die Rechtfertigung, die zum Leben führt, ist also durch den einen gekommen und ist für alle Menschen gekommen. Für alle Menschen, die sich auch noch in Adam befinden. Er ist zu ihnen gekommen und hat etwas anderes aufgerichtet, sodass sie es jetzt und heute empfangen können, wenn sie es wollen. Alle, die in Adam sind, können nun das eine ablegen und in Christus wiedergefunden werden. Vers 19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also sie werden auf einmal zu Gerechten gemacht. Es sind unglaubliche Vergleiche. Hier etwas, was so böse ausging und sie wurden die vielen zu Sünden. Und nun durch diesen Gehorsam des einen durch Christus wurden die vielen zu Gerechten. Anwendung 8, das Verhältnis zwischen dem Ungehorsam des einen und dem Gehorsam des einen, oder man könnte sagen, des Nächsten, des Anderen. In Hebräer 5, Vers 7, mit diesem Gehorsam auf den Punkt gebracht, Jesus hat in den Tagen seines Fleißes sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem, das heißt Gott, dargebracht, der ihn aus den Toten retten kann. Er hat nicht nur leise gebetet, er hat manchmal geschrien. Mit seiner Not Gott kundgetan. Im Garten Gethsemane haben drei seiner Jünger das gehört. Sie haben es wahrgenommen. Er ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, obwohl er Sohn ohne Sünde war und nicht in Adam, er war in Gott. Er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Sowohl das Lernen durch Leiden, als auch dadurch die Rechtfertigung hat Jesus hier als Vorbild und als Tat verrichtet. Wie viel mehr müssen auch wir gehorsam durch Not, durch Bedrängnis lernen. Römer 5, Vers 20, erster Teil. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Anwendung 9, die Funktion des Gesetzes. Die Funktion besteht also darin, dass die Sünde mächtiger würde. Nun, das musste wohl in Israel verkündigt werden. Denn Israel hat ja das Gesetz Gottes bekommen. Nur sie haben die Verzweiflung, man könnte sagen, durchleben können, dass ein Mensch zwar versucht und versucht und versucht, sich an den Geboten zu halten, aber es nicht schafft. Und deswegen musste das Angebot Gottes durch Jesus an die Juden, die das Gesetz Gottes ja bekommen haben, gegeben worden. Niemand konnte also so verzweifelt sein über ihre Sünde als Israel. Eben weil Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Und nun war eben das Gesetz wie eine Art Scheinwerfer an einem finsteren Ort, was die Sünde aufdeckt. Eine ganz wesentliche und wichtige Funktion. Nun müssen wir wissen, dass das Gesetz eine Norm darstellt. Das Gesetz ist die Wahrheit, die Richtlinie Gottes. Johannes schreibt in Johannes 8, Vers 32 über die Wahrheit. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und es ist ganz wichtig zu sehen, womit diese Wahrheit verbunden ist. Wenn wir es weiterlesen, dann irren die meisten, denn man erkennt zu salopp falsch, was eigentlich die Wahrheit hier ansprechen möchte. Weil die Juden, die an Christus glaubten, antworten nun Jesus, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemals Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Sie meinen, geistig sein sind sie frei, weil sie sind Gottes Volk und deswegen auserwählt und deswegen auch zur Errettung schon längst bestimmt. Ah, ah, sagt Jesus, ihr habt etwas ganz Wesentliches nicht verstanden. Vers 34, da antwortet Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Johannes 8, Vers 34. Nun, hier sagt Jesus aus, pass auf, ihr meint frei zu sein, aber ihr habt das Wesentlichste der Gefangenschaft in dieser Welt noch nicht verstanden. Und dadurch, dass ich euch jetzt verkündige, könnt ihr erst frei werden von diesem Wesentlichsten aller Gefängnisse. Dieses Gefängnis heißt Sünde. Wir alle sind in Adam in der Sünde gefangen. Und nun sagt Jesus zu diesen Juden, die an ihn glauben und die das nicht wahrhaben wollen, die sagen, naja, wir sind schon gerecht, ist alles in Ordnung. Nein, ihr seid alle Knecht der Sünde. Und diese Knecht, die bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Ein Knecht bleibt nicht, nur der Sohn bleibt. Wenn euch, Johannes 8, Vers 35, nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich in Wahrheit frei. Wenn nun der Sohn frei macht. Nun sind zwei Wahrheiten hier angedeutet und beide müssen wir verstehen. Die erste Wahrheit ist, welche Wahrheit macht frei? Jesus sagt, die Wahrheit über die Realität eurer Sünde. Wenn ihr diese Wahrheit, wenn diesen Maßstab, wenn das Gesetz als Leuchte in der Welt das nicht aufdeckt in euer Leben, dass ihr Sünder seid, dass die Sünde auf einmal in ein grelles Licht erscheint, dann kann die zweite Wahrheit, dass der Sohn euch freimachen will, in euer Leben gar nichts fassen. Warum? Nun sagt Jesus, die vermeintlich Gesunden brauchen keinen Arzt. Nur die Kranken, und er meint damit geistig gesehen, die erkennen, sie sind Sünder. Die brauchen den Arzt. Die werden zu Jesus kommen und sagen, mach mich gesund, befreie mich von der Sünde. Aber wenn du sagst, ich habe keine Sünde, kannst du auch nicht frei werden. Und deswegen muss diese erste Wahrheit immer vorwegkommen. Und das Gesetz deckt nun genau das auf und scheint in deinem Leben und sagt, du bist Sünder. Wenn du das als Wahrheit anerkennst, dann kann die zweite Wahrheit anfangen, real zu werden. Dass der Sohn dich frei machen kann, wenn er es will und du zu ihm kommst und ihm bittest um Vergebung und Befreiung. So sagt auch Paulus in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte zu Buße leidet? Das heißt, Gottes Güte ist es, der die Sünde aufdeckt, der, man könnte sagen, das Gesetz in dein Leben strahlen lässt, sodass du erkennst, du musst umkehren, du hast Schuld. Römer 5, Vers 20, zweiter Teil, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, oder in Klammern können Sie sagen, wo die Sünde ihr Vollgestalt gewonnen hat, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Man könnte fast übersetzen, sagt Schnepel, die Gnade ist überströmend geworden, fließt über, in Überschwang. Und das geschieht, wenn die Sünde mächtiger geworden ist. Er meint natürlich nicht, dass wir anfangen müssen zu sündigen. Überhaupt nicht. Nein, er meint, dass wir die Sünde in unser Leben noch viel mehr erkannt haben. Und Paulus sagt, obwohl er ein sehr frommer Jude war und nach dem Gesetz, an einer Stelle heißt es sogar, untadelig war, ich bin der allergrößte der Sünder. Verstehen wir? Da hat in diesem frommen Leben, ja, und vielen christlich erzogene Kinder sagen oder Menschen sagen, oh, ich bin christlich, ich habe nie so richtig gesündigt, ich habe immer recht anständig gelebt. Hast du null verstanden, was Sünde ist? Dass das eine grundlegende Rebellion in deinem Leben gegen Gott ist. Ein ganzes Eigendenken. Das ist Sünde. Und das will diese Stelle klar machen. So muss das Gesetz in dem Sinne scheinen dürfen, so dass die Gnade noch viel überströmender werden kann. Und weil die Gnade nun so überströmend ist, muss die Gnade in ein neues Gefäß kommen. So auch Jesus in Markus 2, 22, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Diese überströmende Macht der Gnade passt nicht in den alten Schläuchen des Gesetzes. Verstehen wir? Das muss in neue, flexible Schläuche hineingegeben werden. Und wenn wir unter der Gnade, und wir werden noch mehr darauf zu sprechen kommen, wenn die Gnade uns anfängt zu lehren, dann ist das eine ganz andere Art als diese Starrheit der alten Schläuche. Die gehen kaputt, wenn etwas noch richtig gärt und noch neue Explosionen im Leben bringt. Es war jetzt unglaublich, wie Paulus Anstoß erregte und sagte, das Alte, das Gesetz, diese Vorstellung muss weg, damit das Neue Platz nehmen kann. Wir können uns vorstellen, dass die frommen Juden, die dachten, wir haben von Gott das Gesetz doch bekommen, wir sind doch dadurch in der Lage gestellt worden, durch das Gesetz erlöst zu werden, dass sie Panik bekamen. Und dass das Paulus zu Gericht stand, am Ende seiner Zeit auch, und er hat schon so viel unter den Heiden, Nationen missioniert, da sagten dann die frommen Juden, die ihn umbringen wollten, wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist, Elbefelder übersetzt, als ein Pest befunden ist, dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Nun, so explosiv war diese Botschaft. Es ist, wie wenn die ganze Gnade, und so macht es Paulus klar, ein neues Zeichen aufrichten möchte in dein Leben. Ein Signum. Die Römer sind ja so vorgegangen, dass sie immer so ein Zeichen für ihre Macht, ihre Götter hatten. Und hatten dieses Signum dann in den Städten, an der höchsten Stelle, was auf dem Turm oder wo auch immer, dahingestellt, zu sagen, nun gehört diese Stadt uns. Haben ihr Zeichen darüber gesetzt. Nun, so meinten die Juden, haben sie das Zeichen des Gesetzes Gottes in ihr Leben. Sie haben das Zeichen, das Gott ihnen berufen hat. Gott hat Mose die Gesetze gegeben, damit durch Mose das ganze Volk, und damit haben sie dieses Signum. Sie haben damit ein Zeichen Gottes über ihr Leben. Und Paulus meint, ihr müsst resignieren. Verstehen wir? Ihr müsst ein anderes Signum in euer Leben nehmen, das der Gnade. Und was haben die Juden für einen Widerstand geleistet? Damit die ganze Armee der Gnade, dieser Überschwang der Gnade, in ihr Haus, in ihr Volk keinen Zugang fand. Aber menschlich gesehen können wir uns das vorstellen. Denn sie meinten, sie hatten das beste Signum von Gott gegeben. Und das sollen sie aufgeben und ein neues Signum in ihr Leben lassen. Es ist unglaublich. Das ist nicht nur bei den Juden der Fall. Ich war ja tibetischer Buddhist. Auch bei den Tibetern besteht eine Riesenangst, dass das Signum der Gnade unter dem Namen Jesu Christi in ihr Volk eindringen könne. Buchstäblich. Ich habe hier ein Buch mitgenommen, also ich empfehle es jedem, der mal ein gutes Zeugnis von einem Ex-Buddhisten Tibeter lesen möchte. Ich will ganz kurz sagen, was geschah, als er Christ wurde. Er war krank, ein christlicher Arzt hat gebetet, er erkannte, Jesus lebt, er nahm ihn auf, ich fasse es ganz kurz zusammen. Und dann sagte er sich, ich will diesen Jesus auch in meiner Mönchgruppe, wo ich zu Hause bin, will ich bekennen. Und hat sich dann zurechtgelegt, wie er das machen würde. Es gibt nämlich bei den Tibetern Gewohnheit, dass sie offen philosophieren über die Lehre des Buddhismus. Das sind tiefgreifende Argumentationen. So ähnlich wie Paulus hier in Römer 5 jetzt zurechtlegt, was für ein Argumente der gibt. Und dann klatscht er und sagt, pass auf, so ist es. Nimm es an, diese Argumente. Und so machen es die Tibeter auch. Und dann sagt er, ich fordere mein Lama heraus und irgendwann werde ich in diese Diskussion Jesus zu sprechen kommen, bringen. Nun, das war eine ganz spannende Sache. Er zitterte innerlich und es sah so aus, wie wenn er verlieren könne, weil natürlich sein Lama hatte gute Argumente gehabt für seine Botschaft. Er stellt es ein wenig in Frage. Es könnte auch sein, andere Religionen hätten auch was Rechtes. Das ging noch. Bis zu dem Punkt, wo er das Signum, den Namen Jesu, nannte. Jesus Christus. Er sprach das Wort aus. Jesus Christus. In der Öffentlichkeit. Alle Mönche und das ganze Dorf, das ganze Volk um ihn herum. Und der Lama gab sofort zum Antwort, tötet ihn. So brach es rein. Die ganze Mönchschar ist auf ihn losgetobt, hat ihm zusammengetrübt, dass der Mann noch lebendig daraus gekommen ist, ein Wunder. Er hat noch einen leiblichen Bruder gehabt, der hat ihn dann irgendwann rausgeschleppt, in der Seite geschleppt und gesagt, du musst hier weg. Er ist auch geflohen und jetzt in einem ganz anderen Teil von Tibet, und tut nach wie vor einen Dienst, dass er Tibeter zum Glauben führen möchte. Ein wunderbares Zeugnis. Das ist, wenn ein anderes Signum dargestellt wird. Da kommt Widerstand. Jede Stadt will natürlich sich nicht aufgeben. Jede Stadt, jeden Ort meint, ich habe das beste Signum und darunter will ich bleiben. Aber das Alte muss aufgegeben werden. Und das ist tatsächlich geschehen, das ist ein Tatsachenbericht. Ja. Aber so ähnlich wie der Jude, also unglaublich. Ja? Aber das so wegen friedlichen Buddhisten. Ja? Friedliche Buddhisten. Aber da merkt man, da kommen die Geister, das sind zwei Signums. Diese Buddhisten, und das steht auch buddhistisch da drin, die haben von sich aus den Eindruck, dass wenn Jesus Christus in ihre Lehre eindringen würde, dass die heilige Lehre des Buddhismus verschmutzt werden wird. Und so nicht mehr die Erleuchtung bringen kann, wie sie eigentlich soll. Das ist ihr Glaube. So unglaublich. Ja, also da nehmen solche Geschichten natürlich ein Vorbildcharakter an, wo man dann den wahren Art, also, so krass wird der Buddhismus an den wenigsten Orten gelegt. Bedenken wir konkret, es muss nun das Signum der Gnade aufgerichtet werden. Das ist eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Sache. Nun, Anwendung 10, das Verhältnis zwischen Herrschaft der Sünde und Herrschaft der Gnade, dass wir das nochmal mitnehmen. Gnade ist überströmend geworden, damit die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich will schließen mit Paulus, der selbst diese Gnade an sich hat wirken lassen, nachdem er tatsächlich das Gesetz über ihm aufgegeben hat, und sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist, oder Gottes Gnade durch mich. So macht er deutlich, dass es Gottes Gnade ist, die an ihm gewirkt hat, ihn verändert hat, ihn letztlich auch gebraucht hat. Obwohl er einerseits sagt, ich habe gewirkt, nein, es war die Gnade Gottes durch ihn, die das gewirkt hat, was er bewirkt hat. Wie können wir dankbar sein für dieses Wirken, auch dankbar für die Argumentation in Römer 5. Morgen machen wir weiter mit Römer 6. Das war 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Signum der Gnade, den du über uns gegeben hast, und wir bitten dich darum, dass wir auch alte Zeichen aus unserem Leben hinwegnehmen, um dieses Signum der Gnade ganz eindeutig in unser Leben Platz zu geben. Wir danken dir, dass du uns das deutlich machen willst. Amen. Essen. Wir so viel Zeit vertan hatten den Anfang, okay?